habe ich immer meine Eltern angeguckt und gesagt, weil ich die umbringen werde. Ich töte die einfach. Und ich habe das geguckt und ich fand das wahnsinnig erregend und war total begeistert davon. Aber dann würde ich es, glaube ich, ziemlich brutal so, dass er spürt, was er jedes Mal gemacht hat, wenn er gesagt hat, das ist von mir. Wenn, dann würde ich ihm damit wehtun wollen. Aber in meiner Fantasie schneide ich die.
Triggerwarnung. Bevor wir beginnen, möchten wir dich auf etwas Wichtiges hinweisen. Uns sind deine Sicherheit und Gefühle wichtig. Wir möchten gewährleisten, dass du dich während des Hörens unseres Podcasts wohlfühlst und keine unerwarteten Auslöser erlebst. In dieser Episode werden wir Themen ansprechen, die für einige Hörende verstörend sein könnten. Zu Beginn der Folge stellen wir das Thema vor. Falls du denkst, dass das genannte Thema für dich persönlich belastend sein könnte, dann möchten wir dich bitten, die Folge direkt zu beenden. Stell dir vor, du kommst in einen Raum, vor dir sitzt ein Mensch und du hast keine Ahnung, wer das ist. Das passiert mir in jeder Folge bei unserem Podcast Von Bohne zu Bohne. Mein Name ist Charlotte und ich weiß vorher nichts über unsere Gäste. Kein Name, keine Information, keine Themen. Also werden meine Fragen auch deine Fragen sein.
Ich bin Sanja und ich suche die Gäste. Hier achte ich darauf, dass es Menschen mit spannenden Persönlichkeiten und faszinierenden Erlebnissen sind. Und genau die wollen wir mit euch teilen. Bist du bereit, gemeinsam mit Charlotte neue Geschichten kennenzulernen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Charlotte.
Mein Name ist Sanja.
Mein Name ist Sascha und ich kämpfe seit Jahren mit Nekrophilie, Essstörungen und Missbrauch aus der Vergangenheit.
Hi Sascha, das sind sehr viele Themen, die du jetzt gerade eben angesprochen hast.
Ja.
Da musst du uns jetzt mal eben einzeln mitnehmen. Wo sagst du, sollten wir mit welchem Bereich starten?
Mit dem Missbrauch.
Okay, wann war das ungefähr?
Es hat ungefähr angefangen, da war ich 3 Jahre alt. Mhm. Vielleicht auch vorher, weiß ich nicht. Meine ersten Erinnerungen sind aus dem 3. Lebensjahr. Und es waren Verwandte von mir, mehrere Personen auch. Es war auch nicht nur sexueller Missbrauch, sondern auch körperlich und emotional. Mhm.
Und wie lang ging das Ganze?
10 Jahre.
Oh, das ist eine ganz lange Zeit. Wie hast du das denn, wie hat das Ganze angefangen?
Also ich habe vereinzelte Erinnerungen davon, dass ich einfach mal so in den Arm genommen wurde und dann angefasst, so in Intimzonen angefasst wurde, so reingegriffen oder mal drüber gestreichelt, so ganz nebenbei. Als wäre es so das Normalste der Welt, aber es hat sich auch nicht so angefühlt, weil ich habe meine Verwandten gar nicht so häufig gesehen im Jahr, so ein paar Mal zu Geburtstag und Feiertagen. Und ich habe die aber nie als Familie wahrgenommen. Das waren für mich immer Fremde. Wir sind immer zu Fremden gegangen. Und ich wollte da auch nie hingehen, so von Anfang an. Und entsprechend hat sich das auch sehr falsch angefühlt. Aber ich konnte nicht irgendwie was sagen, weil ich nicht wusste, wie ich es sagen soll. So, wie, mit welchen Worten soll man das ansprechen bei den Eltern? So, weil das Dinge sind, die man nicht kennt, die einem noch nie jemand irgendwie erklärt hat. Und ja, als ich dann Jahre später angefangen habe, meinen Eltern zu sagen, dass da was passiert, zu sagen, so, hier, die tun mir weh, hat es angefangen mit dem Satz, das ist Familie. Mhm. So, du bist hier sicher und das ist Familie. Ich durfte die nicht hassen, ich durfte nichts dagegen sagen, was die, wie sie sich benehmen. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich konnte es nicht leiden. Für mich waren das ganz, ganz furchtbare Personen sonst bis heute. Aber ja, mir wurde nie zugehört.
Und du hast diese Ablehnung von mehreren Seiten deiner Familie dann erfahren, als du es geäußert hast?
Ja, von allen. Oh. Also niemand hat mir zugehört. Ich bin auch der Überzeugung, dass man es gesehen hätte, hätte man die ganzen Puzzle zusammengesetzt. Weil ich hatte super viele Anzeichen, so ganz typische Anzeichen, die Kinder zeigen, wenn sie sexuell missbraucht werden. Und es wurde aber alles immer nur als einzelnes Ding angeguckt. So, oh, wir haben das Problem, dann haben wir noch dieses Problem. Und nie als Ganzes, weil einzelne Probleme so ist nicht ungewöhnlich. Ich war zum Beispiel Kind, ich habe ganz, ganz viel masturbiert, auch in der Öffentlichkeit, immer und ständig eigentlich. Und das ist gar nicht so unüblich. Das machen sehr viele Kinder, gerade Kleinkinder auch, auch Babys teilweise, die sich in der Windel reiben. Aber mit den ganzen anderen Anzeichen noch, zum Beispiel selektiver Mutismus, also ich konnte nur mit wenigen Leuten reden und da auch nicht vollends, hätte man drauf kommen müssen, dass da was ganz gewaltig nicht stimmt. Was wurde immer so beiseite geschoben von wegen, ja, du bist halt schüchtern. Aber ich habe mich eher schüchtern empfunden, weil Schüchternheit bedeutet, dass man ängstlich ist und das war ich nie.
Hattest du denn das Gefühl, dass du grundsätzlich in deiner Kernfamilie gerne zu Hause warst und dass du gerne ein Mitglied der Familie warst?
Nein.
Woran lag das?
Für mich hat Familie, so wie es immer hieß, und wir sind eine Familie und wir haben uns gern, hat nie was Schönes bedeutet. Das hat immer Übergriffe bedeutet. Es hat immer bedeutet, dass man nicht über das reden darf, was man findet, was man denkt. Das war alles verboten. Wenn mal ein Problem angehört wurde, dann hat es 2 Wochen gehalten, dass sich's geändert hat in der Familie, und dann ging es wieder zurück zum Normalzustand. Und es haben auch später dann 10 Jahre Therapie nicht geändert. Also das ist einfach das Ding meiner Familie, Totschweigen.
Hast du denn Geschwister?
Ich habe eine Großschwester.
Okay, und wie war denn die Beziehung zu ihr?
Sehr schlecht. Also das kam aber auch von außen tatsächlich. Meine Schwester hat ihre ganze Kindheit über gesagt bekommen, dass sie das hässliche Kind ist. Und ich habe gesagt bekommen, dass ich schön bin. Und das macht natürlich extrem viel mit dem Selbstwert, hat sehr viel auch bei ihr kaputt gemacht. Und mir wurde immer gesagt, so, ja, deine Schwester ist sehr viel schneller, die ist viel sportlicher, die kann voll gut klettern und du kannst das alles gar nicht. So, ich wurde immer so als klein, schwach dargestellt, fand das überhaupt nicht zutreffend. So, ich wollte nie so einfach nur der Schönling sein, wie es immer dargestellt wurde, und sie die Coole, die dafür hässlich ist oder wie so. Das wurde immer so alles angetan. Und dadurch hat man eben auch dafür gesorgt, dass wir uns nicht leiden konnten. Weil klar, ich wollte die Attribute haben, die sie bekommen hat von außen, und sie wollte meine. Sie wollte die kleine Prinzessin sein.
Was würdest du denn sagen, woran lag es, dass deine bzw. eure Eltern euch so unterschwellig erzogen haben?
Es waren weniger meine Eltern als deren Eltern. Die haben das ganz viel gesagt und es wurde halt nicht irgendwie groß was dagegen gesprochen. Und zwar so, ja, sie ist halt besser im Sport als gut, sie hat auch daher besser Note und alles. Solche Dinge waren das.
Wurdet ihr nur vom Äußerlichen her miteinander verglichen oder auch von eurer sozialen Intelligenz oder eurer Entwicklung?
Also es war auch zum Teil Entwicklung dabei. Fokus war auf Äußerlichkeiten und eben so, ja, Attribute wie schnell laufen können und solche Dinge. Aber der Fokus war definitiv auf dem Aussehen. So, ich weiß, dass ich sehr früh angefangen habe zu laufen. Also ich konnte laufen. Da haben die Ärzte erwartet, dass ich gerade anfange, mich im Sitzen oben halten zu können. Und ja, also ich hatte schon teilweise Entwicklungen, die sehr schnell waren, was auch relativ typisch ist für traumatisierte Kinder, dass sie am Anfang sehr schnell sich entwickeln. Und wenn es dann ins Erwachsenenalter übergeht, dass dann sehr viel Rückschritte gibt oder langsam, einfach im Vergleich zu anderen Menschen, dann man ist auf einem ganz anderen Lebensstand, weil man schon vom Nervensystem her ganz anders funktioniert und vom Denken her. Man hat ja ganz andere Punkte gehabt, denen man schnell wachsen musste, und andere, denen überhaupt nicht wachsen konnten, weil das Umfeld dafür gesorgt hat, dass es nicht geht. Das war nicht wichtig genug, um es zu entwickeln, sage ich es mal. Genau.
Wie war die Bindung zu deinen Eltern?
Schwierig, würde ich sagen. Ich hatte eine etwas bessere Bindung zu meinem Papa, aber das lag mit daran, dass meine Schwester einmal, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht 3, 4, da hat sie gesagt, das ist meine Mama, ich war zuerst da, wenn du zu jemanden möchtest, dann musst du zum Papa gehen. Also die Mama ist besetzt und das ist auch so ein ganz häufiges Ding von Geschwistern. Und ja, dann bin ich zu meinem Papa gegangen. Problem nur war, dass mein Papa sehr viel arbeiten gegangen ist, weil er wollte ja die Familie ernähren, er wollte mehr Geld verdienen. Entsprechend hat er Überstunden gemacht und ja, ist öfters mal auf Geschäftsreise gegangen. Das heißt, die Person, die als meine Bindungsperson vorgeschrieben wurde, war gar nicht da.
Als du den Missbrauch geäußert hast, wem hast du das zuerst anvertraut in der Familie?
Ich habe das immer wieder meinem Papa gesagt. Ich habe immer wieder gesagt, dass die mir wehtun. Und dass die Sachen machen, die ich nicht okay finde.
Und er hat dann direkt mit der Ablehnung reagiert. Wie war das für dich?
Es hat mir gezeigt, nicht, dass es okay wäre, was da passiert, sondern es hat mir gezeigt, dass man niemandem vertrauen kann und ich mein eigener Richter sein muss, ich mir selber helfen muss. Das hat es mir immer wieder gezeigt. So, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Also es ist auch tatsächlich so, dass ich kein Urvertrauen habe. Urvertrauen entwickelt ein Kind in den ersten 4 Lebensmonaten. Und wenn das nicht passiert, dann wird es nie wieder möglich sein. Also ein Mensch ohne Urvertrauen kann niemandem zu 100% vertrauen. Das geht gar nicht.
Das heißt, auch heute würdest du sagen, fehlt dir diese Eigenschaft.
Ja, das werde ich niemals lernen können. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich mich niemals 100% bei einem Menschen fallen lassen kann.
Wie ging es dann für dich weiter? Wie bist du denn da rausgekommen aus dieser Situation?
Ich bin immer aggressiver geworden. Also ich war ein sehr wütendes Kind, gerade wenn es um die Verwandten ging. Ich habe dann auch angefangen, mit 4, 5 Messer und so mitzunehmen. Und wenn ich gefragt wurde, ich wurde jedes Mal erwischt, wenn ich gefragt wurde, warum ich das Messer mit mir rumtrage, in einer großen Tasche oder so eine Axt mit mir rumschleppen möchte, habe ich immer meine Eltern angeguckt und gesagt, weil ich die umbringen werde. Ich töte die einfach. Wie haben die darauf reagiert? Die haben es einfach weggenommen und haben es totgeschwiegen. Das wurde nicht hinterfragt.
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Unverstanden. Sonst hat mich wütend gemacht. Es hat mich wütend gemacht, dass die meine Pläne kaputt gemacht haben, weil es mir sehr, sehr wichtig war, dass die sterben. Ich hatte sehr, sehr heftige Gewaltfantasien, Tötungsfantasien als kleines Kind. Und habe mich dann auch, je älter ich wurde, immer mehr mit dem Gesetz auseinandergesetzt, dass ich genau wusste, bis zu welchem Alter ich noch die Möglichkeit habe, die umzubringen, ohne richtige rechtliche Konsequenzen zu haben von dem Gefängnis.
Hast du dich da irgendwem anvertraut mit deinen Gedanken?
Nein. Weil ich habe da schon über Jahre gelernt, dass mir niemand zuhört, dass es niemand hören möchte. Deswegen habe ich das so für mich gehabt und habe meine Pläne geschrieben. Ich habe ganze Tagebücher voll geschrieben von irgendwie, wie ich sie töten möchte und wie sich das anfühlen wird und wie das aussehen wird.
Hat deine Familie mal dein Tagebuch in die Hände bekommen?
Nee, die haben mich da nicht so für interessiert. Außer meine Schwester, die es einmal gelesen hat, aber da hat sie auch nur gelesen, dass ich geschrieben habe, dass ich sie hasse. Ja.
Du hast jetzt davon berichtet, dass du ganz viele Fantasien hattest. Wie ging es denn dann weiter für dich?
Als ich 14 war und diese Gewaltfantasien so ziemlich abgeerbt waren, sie waren irgendwo noch da, aber nicht mehr so, das Töten war nicht mehr Fokus, weil ich war einfach nur noch auf dem Stand, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass sie sterben, aber nicht mehr so, dass ich das jetzt unbedingt machen muss, sondern sie sollen einfach sterben, sollen sehr krank werden und qualvoll sterben. Und als ich so 14 Jahre alt war, haben sich andere Fantasien in meinem Kopf ausgebreitet, die dann sexueller Natur waren. Und das habe ich damit gemerkt, dass zu der Zeit ganz viele Leute Splatterfilme geguckt haben in meinem Alter.
Was sind denn Splatterfilme?
Keine Horrorfilme, sondern mehr darauf gerichtet, dass es sehr brutal ist. Alles so. Zum Beispiel Saw zählt als Splatterfilm. Und ich habe das geguckt und ich fand das wahnsinnig erregend und war total begeistert davon. Und jeder hat auch mal davon gesprochen, von wegen, der Film ist ja so geil und überhaupt generell. Und ich habe das da völlig falsch interpretiert. Ich dachte, den geht das eins und ich dachte, ich finde das alle irgendwie ja erregend halt, bis halt ich ein Ding so angeschnitten hatte in der Schule und dann meintest du, ja, es ist halt schon geil, wie das aussieht. Und ich dann kurz komisch angeguckt wurde und dann so, ja, geil, weil es halt voll krass ist und voll ekelhaft und so. Und da ist es mir bewusst geworden, so, okay, das stimmt hier irgendwie nicht. So irgendwie meinen die nicht dasselbe geil wie ich und habe das dann für mich behalten. Ich habe das dann nie wieder auch nur ansatzweise angesprochen und das Ganze 12 Jahre lang so.
Wurdest du in dieser Zeit denn dort immer noch angefasst?
Da hat es aufgehört. Also ich bin jetzt ungefähr 13. War ein Vorfall, dass meine eine Tante mich angeschrien hat und da hat dann meine Mutter mitbekommen, dass ich überhaupt erst angeschrien wurde. Und da ist sie dann in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, so tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe.
Das heißt also, deine Mutter hat erst dann so richtig verstanden, was eigentlich passiert ist.
Ja, dass das schon seit Jahren geht, aber da sie dachte bis vor ein paar Jahren auch, dass es eben nur dieses Anschreien war, dieses Unfreundlichsein, dieses Drohen, weil meine Tante hat mir gedroht, mich zu schlagen.
Okay. Und dann hat sie aber mit einmal alles geglaubt, was du vorher gesagt hattest.
Sie wusste ja nicht, dass es auch sexuell war.
Ach so, ich
Ich
dachte, du
weiß,
hättest
ich war
ihr
nicht
das.
bewusst, ich hatte die Worte gar nicht dafür. Ich wusste gar nicht, was ich sage. Und dann war irgendwo auch die Scham, es zu sagen, dass ich angefasst wurde, weil es ja immer hieß, dass es meine Schwester, meine Brüder.
Okay. Das heißt also, bis dato hatte sie das nicht geahnt. Sie dachte immer, es geht hier um körperliche Gewalt im Sinne von, sie schlägt dich, aber nicht um sexuelle Gewalt. Okay, dann hat sie es aber auch damit nicht verstanden, sondern sie dachte, auch da reden wir nur von körperlicher Gewalt, in
Ja, genau.
Anführungszeichen.
Da durfte ich dann auch den Kontakt abbrechen. Also da musste ich nicht mehr mitgehen. Sie hat den Kontakt gehalten, macht sie bis heute und ich nehme das auch übel.
Sie weiß aber heute, dass du auch sexuell missbraucht wurdest.
Ja.
Okay, wann hast du ihr das denn gesagt?
Das war 2021.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Ja.
Ach, krass.
Ich habe es gesagt, weil ich da retraumatisiert wurde, weil eine der Täterpersonen auf der Arbeit, weil ich habe zu der Zeit im selben Laden gearbeitet wie meine Mutter. Und er stand plötzlich hinter mir und hat so an meine Schulter gegriffen. Und da hatte ich dann so einen richtig dicken Flashback. Da kam eine große, große Erinnerung hoch. Da habe ich dann wieder ganz arg angefangen, aggressiv zu werden und zu drohen und auch mal dazu sagen, so, der darf nicht mehr kommen, der darf auf keinen Fall mehr kommen. Und dann gab es die Situation, dass seine Frau, also die Tante, die mich da auch damals angeschrien hatte, in die Küche kam von der Arbeit und hat mich angeguckt, hat mich angelächelt und gesagt, ja, wenn du schon da stehst, kannst du noch einen Kaffee machen. Ja. Und da war es dann für mich vorbei. Dann bin ich gegangen, also ich bin rausgerannt. Ich habe lange stehen, ich bin rausgerannt. Ich bin über den Zaun geklettert und bin nie wieder zur Arbeit gegangen.
Verrückt. Und danach hast du deiner Mutter erzählt, was eigentlich wirklich passiert ist.
Sie ist dann nach Hause gefahren. Ich habe dann nämlich gerade meine Sachen gepackt, weil ich ja zu meiner damaligen Partnerin dann gehen wollte. Und die hat dann gesagt, ja, was ist denn los? Wieso reagierst du so heftig? Was ist passiert? Und dann habe ich mich umgedreht zu ihr und habe gesagt, dass ich als Kind vergewaltigt wurde.
Wie war ihre Reaktion?
Sie hat geweint und wollte mich in den Arm nehmen.
Wollte? Das heißt also, du wolltest
nicht? Ich wollte nicht in den Arm genommen werden. Ich wollte das nicht.
Habt ihr danach nochmal darüber gesprochen?
Nein.
Das heißt, sie kennt das Ausmaß der Situation nicht wirklich?
Nein.
Hat sie es dann nochmal versucht zu initiieren, das Gespräch mit dir?
Nee, sie ist dann zu meiner Schwester gefahren und hat mit ihr darüber geredet.
Oh.
Und seitdem redet niemand mehr mit mir über dieses Thema.
Und was wusste deine Schwester bis dato darüber?
Nichts.
Das heißt also, im Prinzip weiß deine Familie gar nicht wirklich, was dir widerfahren ist.
Ja. Meine Mutter folgt mir auf Instagram, aber ja, da rede ich ja gar nicht so viel darüber. Nicht so von wegen Werber, alles einzig mit dabei, aber ja, da kriegt sie ihre Informationen her. Ich denke auch, dass es so das Maximum ist von dem, was sie erträgt. Ich glaube, sie würde mich sonst ansprechen. Ich glaube, das, was ich auf Social Media bespreche öffentlich, ist schon schlimm genug für sie. Und ich glaube, sie hat Angst davor zu hören, was da noch alles war.
Würdest du es denn gerne mit ihr genauer besprechen?
Nicht mit der Voraussicht, dass sie anfängt zu weinen mit irgendwo der Erwartungshaltung, dass ich sie tröste. Ich möchte sie nicht trösten.
Aber du gehst direkt davon aus, dass du sie trösten müsst, oder?
Ja. Weil sie auch geweint hat und diese Umarmung war kein oh mein armes Kind, diese Umarmung war halt mich fest.
Wo war dein Vater in all dieser Konstellation? Wann hat er davon erfahren? Wie ist er damit umgegangen?
Der hat es gar nicht erfahren. Der weiß es bis heute nicht.
Wie, der weiß das bis heute nicht?
Vor ein paar Jahren, das war 2019, hat er den Kontakt zu mir abgebrochen, weil er eine neue Partnerin gefunden hat. Und da ist das auch super viel dann passiert. Dann hat er den Kontakt abgebrochen, hat gesagt, er möchte nichts mehr von mir wissen. Und über ein Jahr später hat er dann über seine Geschäftsmail dann Kontakt gesucht wieder und seitdem ist das so. Also ab und zu alle paar Wochen kriege ich eine E-Mail von wegen, hi, wie geht's? Mir geht's ganz gut. Was ist bei dir so? Und das war's.
Wie geht's
das
dir damit?
Die Geschäftsmail. Ich finde es nicht schön. Ich finde es nicht okay, als meine Schwester geheiratet hat und ihm einfach nur gesagt hat, dass er heiraten wird und nicht eingeladen hat oder so, hat er auch geantwortet, dass er nicht bereit ist, uns zu verzeihen, weil er der Auffassung ist, wir hätten seine neue Frau verstoßen, was wir nie getan haben. So, wir haben ihm gesagt, dass wir es schön finden, dass sie jemanden gefunden hat, aber es wurde so viel von anderen Seiten, so auch von seinen Geschwistern, von seiner Hälfte von Verwandtschaft und eben auch von ihr selbst hingedreht, dass wir gegen sie wären, mit Kleinigkeiten, so dass sie bei uns zu Hause war und wir hatten Taschen auf dem Esszimmertisch stehen. Da hat sie sich persönlich angegriffen gefühlt.
Würdest du deinen Vater gerne davon erzählen?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte zu große Angst davor, wie er reagieren würde. Ob er sagen würde, dass es nicht stimmt oder dass er das Mitglied bekommen hätte, wenn es stimmen würde.
Wenn du die Möglichkeit hättest, ihm das zu sagen, ohne seine Reaktion zu sehen, würdest du es ihm dann gern sagen?
Ich glaube schon, aber dann würde ich es, glaube ich, ziemlich brutal, so, dass er spürt, was er jedes Mal gemacht hat, wenn er gesagt hat, das ist von mir. So, wenn, dann würde ich ihm damit wehtun wollen.
Warum?
Weil ich ihn mit als Schuldigen sehe, weil er einfach sich auf eine Seite gestellt hat, anstatt die Seite auch seines Kindes. Der hat sich auf die Seite von fremden Menschen gestellt. Das waren einfach nur die Geschwister seiner Frau. Mehr war das nicht. Und das finde ich ist ziemlich wertlos. So, ich bin der Auffassung, dass ein Elternteil, egal was ist, hinter seinem Kind zu stehen hat, sonst ist es Hochverrat. Und das hat er getan, ja oder?
Das heißt aber, du hast deinem Vater auch zu dem Zeitpunkt, als du es ihm gesagt hast, auch in Anführungszeichen nur von den Schlägen geschildert.
Ich habe einfach nur gesagt, dass die mir wehtun, dass die grausam sind.
Okay.
Und er hat mich gefragt, was. Der hat einfach nur gesagt, das ist Familie, das machen die nicht.
Okay.
Du hast gerade davon berichtet, dass du, als du 13, 14 Jahre alt warst, gemerkt hast, dass du eine Neigung hast. So nenne ich das jetzt einfach mal. Wie hat sich deine Fantasie oder deine Neigung auf deine Sexualität ausgewirkt?
Ich hatte zu der Zeit keine andere Sexualität als das. Wahrscheinlich bis Trauma, dass jahrelang meine Sexualität quasi nicht rauskam. Ich habe mich für niemanden sexuell interessiert. Also weder für Frauen noch Männer, für niemanden. Das habe ich gar nicht. Ich hatte überhaupt keinen Bezug dafür. Ich habe mich nie in jemanden verliebt. Das erste Mal verliebt habe ich mich mit 21. Und dann mit 23, mit der Frau bin ich noch dann zusammengekommen damals. Ja, ich hatte nichts anderes. Ich hatte nur diese Fantasien.
Deine Fantasien und deine Vergangenheit, wie hat sich das auf dein Körpergefühl ausgewirkt?
Ich glaube, dass dieses Sexualisieren und dieses Masturbieren in meiner Kindheit schon so das Nummer eins Überwältigungsstrategie ist von meiner Psyche. Und dass das letztlich auch irgendwo mein Körpergefühl geformt hat, aber auch gerettet hat. So, ich hatte im Endeffekt die perfekte Mischung von, ich werde grausam behandelt und abgewertet und jeder findet mich wunderschön und toll. Und jeder will mit mir befreundet sein. Und das ist auch der Grund, warum das mein Selbstwert nicht zerstört hat. Also ich habe tatsächlich einen ziemlich guten Selbstwert. Ich wurde auch schon oft als arrogant betitelt, aber meine Therapeutin sagt, das ist gut. Das will ich immer eingeworfen haben. Es wurde getestet. Es ist gesund. Genau. Ja, ich hatte eigentlich die perfekte Mischung. Und ich habe Sexualität damit halt irgendwo auch dann kennengelernt, so mein Körper kennengelernt mit meinen Fantasien zusammen. Bis ich dann gemerkt habe, so, oh, andere Leute sind ja doch ganz, ganz cool eigentlich. Und das ist interessant, auch auf sexueller Basis dann. Und da mich dann neu zu entdecken. Also ich habe das auch zulassen können, tatsächlich. Das können nicht viele. Also gerade wenn die Nein, sage ich es mal, vor der eigentlich gesunden Sexualität entsteht, ist es oftmals so, dass es eben keine gesunde Sexualität gibt oder man sie sich aktiv aneignen muss in einem therapeutischen Setting. Und ich weiß auch, dass ich darauf achten muss, dass ich die gesunde Sexualität von mir pflege. So, auch wenn sie für mich bei weitem nicht so befriedigend ist wie die anderen Fantasien, ist es wichtig, dass ich es dennoch benutze. Und sei es, dass ich ihn halt nur für den Höhepunkt die Fantasie nutze. Und das ist wichtig.
Was sind das denn für andere Fantasien? Also kannst du uns die deutlicher beschreiben?
Die nekrophilen Fantasien.
Ja.
Im Endeffekt ist die Fantasie, dass ich einen toten Körper vor mir habe. Das Geschlecht ist da auch überhaupt nicht relevant. Der Schritt interessiert mich auch gar nicht. Deswegen bin ich auch sehr lange Zeit gar nicht darauf gekommen, dass das als Nekrophilie gelten könnte überhaupt oder überhaupt irgendwie als sexueller Übergriff. Aber in meiner Fantasie schneide ich.
Hattest du jemals das Gefühl, dass du anders bist? Unter der Prämisse der Gefühle, die du hast oder der Neigungen?
Ich wusste es, aber ich hatte mich nicht so gefühlt. Also eine paraphile Störung, das ist ja der Oberbegriff für eine Störung wie eben die Nekrophilie, sind ich Symptome, Störungen. Das bedeutet, die fühlen sich nicht fremd an. Die fühlen sich genauso an wie jede andere sexuelle Fantasie, die man so hat. Nur eben, dass sie als krankhaft gelten. Aber sie sind nicht irgendwie so, also man leidet klar nicht unter diesen Gedanken. Man leidet unter den Konsequenzen davon. So zum Beispiel sozialer Ausschluss.
Hast du das Gefühl, dass du sozial ausgeschlossen bist?
Hatte ich sehr lange, bis ich in der Therapie drüber gesprochen habe und da aufgefangen wurde, habe ich sehr lange das Gefühl gehabt, dass ich damit komplett allein bin. Ich habe mich sehr, sehr vereinsamt.
Ich meine, wir sind ähnlich alt, das Internet ist groß. Hast du nicht einmal nach Möglichkeiten gesucht, um Menschen zu finden, die ähnlich fühlen wie du?
Nicht nach Menschen. Ich habe generell versucht herauszufinden, was ich da habe. Weil ich bin ja nicht auf den Begriff Nekrophilie gekommen. Ich dachte, nur mit Nekrophilie ist dann, hat man Sex mit einem Toten, wie man Sex mit einem lebendigen Menschen haben würde. Das war mein Bild von Nekrophilie jahrelang. Und ich habe dann so versucht zu googeln, nach der, wie meine Fantasien aussehen, und habe halt nichts gefunden. Und habe mich dann auch mit der Telefonseelsorge auseinandergesetzt und habe die gefragt. Und die wussten auch nicht, was ich habe. Das war eigentlich dann ganz interessant, dass niemand auf diesen Begriff gekommen ist. Und als ich dann bei der Täterprävention war, weil ich habe ja sämtliche Absagen von Therapeuten bekommen, ich war den Fall behandeln jahrelang, als ich dann bei der Täterprävention saß, war es so, ja, das ist eine paraphile Störung. Dumm und nicht so okay, aber wie nennt man das dann genau? Und ich so, ja, Nekrophilie. Und der erste Moment, wo der Begriff mir dann schon näher gekommen ist, so, okay, das könnte tatsächlich das sein, war dann, so blöd wie es auch klingen mag, die Dokumentation von Jeffrey Dahmer.
Oh.
Ja.
Das ist recht makaber.
Das war der einzige Berührungspunkt dann, so wie seine Fantasien aussahen, dass es halt eben auch nicht mit den Genitalien war, der Sex, den er hatte, ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, so, okay. Ich habe auch kein Interesse am Schritt. Meine Fantasien sind nicht so wie die von Dahmer, aber er wird als nekrophil betitelt so. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass ich nekrophil bin. Und dann haben natürlich direkt gegoogelt so, wie kriegt man das wieder weg? Und ja, im Endeffekt kann man sagen, so wie es ganz am Anfang steht, dann kann man auch einiges tun, dass die vielleicht sogar verschwinden. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das ja erst schon 12 Jahre. Die Klappe war lange zu.
Wie hast du dich dabei gefühlt, als dir gesagt wurde, letztendlich in welche Richtung es geht?
Es war schon hart. So. Vor allem, weil man nicht wirklich die Möglichkeit hat, selber so groß zu recherchieren. Ich bin so ein Mensch, ich möchte mich dann auch wissenschaftlich verstehen. Und lese mir dann Studien durch und alles. Und hast du bei Nekrophilie nicht in diesem Ausmaß. So. Du liest dann eine Tragödie nach der anderen. Ja, hier, da wurde jemand getötet und da kam schon ein Übergriff und du bist so, ja, aber das bin ich gar nicht. Das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte es ja gar nicht ausleben. Und dann fühlst du dich so total missverstanden, weil alles, was du über diese Störung liest, sind, ja, Leichenschändungen und nicht die Nekrophilien selbst. Weil ich finde es wichtig, das zu differenzieren. Genauso wie bei Pädophilie, so Pädophilie sind die Fantasien, Pädokriminalität, das ist die Tat. Und das muss man voneinander differenzieren, sonst stigmatisierst du nur und gibst den Leuten gar nicht die Möglichkeit, jemals bereit dafür zu sein, wirklich Hilfe anzunehmen oder noch präventiv zu sein. Es sind so viele Übergriffe, so egal welche paraphile Störung da genannt ist, die passieren schlicht und ergreifend, weil die Gesellschaft so sehr diese Menschen hasst, dass die sich gar nicht trauen, mal Hilfe zu bitten. Weil sie denken, wenn sie das tun, dann werden sie einem nur fertig machen. Dann werden sie angeschrien und dann kriegen sie gesagt, sie sind Monster und sie sind ekelhaft und müssen weggesperrt werden. Und deswegen machen die Leute das gar nicht. Und daran ist die Gesellschaft schuld. Und das müssen die auch verstehen lernen, dass das, was sie tun, eigentlich Täterschutz ist.
Du hast jetzt gesagt, du saßt bei der Täterprävention und es war schwierig für dich, einen Therapieplatz zu finden oder letztendlich eine therapeutische Unterstützung.
Ja.
Woran lag es, dass es so schwierig war für dich, therapeutische Unterstützung zu finden?
Weil alle meine psychischen Erkrankungen eigentlich ziemlich stigmatisiert werden. Ich habe ja auch die Diagnose dissoziale Persönlichkeitsstörung. Und das ist halt leider ein Fakt, dass die meisten, die in Therapie sind mit dieser Störung, auch Straftäter sind. Die haben Therapie, weil sie im Gefängnis sitzen. Und dann müssen oder halt dann ein bisschen therapeutisch angebunden werden zum ersten Mal. Und ja, das trauen sich viele Therapeuten einfach nicht zu. Und bei der Täterprävention, da sitzt du halt einfach bei einer Person, die mit der Forensik vertraut ist. Da ist auch ein ganzes Team immer dahinter. Also du redest mit einer Person, aber du weißt, das ganze Team weiß Bescheid. Die kennen alle deine Akten. Und ist aber ein großer Vorteil. So, du wirst auf vielen verschiedenen Ebenen analysiert und verstanden auch. Du wirst super, super viel abgefangen. Man kriegt immer wieder gesagt, dass man nicht bewertet wird, dass es nicht darum geht, ob man ein schlechter oder ein guter Mensch ist, sondern man ist ein Mensch, der hilfsbedürftig ist und der jetzt auch Hilfe bekommt. Also das macht einen großen Unterschied, wie die Therapeuten in der Täterprävention mit einem umgehen im Vergleich dazu, was man so bei einer regulären Psychotherapie kennt, leider.
Bist du eigenständig auf die Täterprävention gekommen oder wie ist der Weg für dich dorthin gewesen?
2021 wollte ich in die Klinik gehen wegen der Retraumatisierung und ich wurde abgelehnt nach 5 Stunden. Also ich hatte mein Gespräch mit der Therapeutin, die dann auch meinte, sie könnte sich vorstellen, mich zu behandeln in der Klinik dann so die 6 bis 7 Wochen. Und ich so, okay, cool, habe mich eigentlich voll wohl gefühlt. Es war eine sehr nette, ich hatte auch nicht die Fantasien angesprochen. Da war ich gar nicht so bereit, aber eben das ganze dissoziale Verhalten und mein Trauma, ich habe ganz viel mit meinem Trauma gesprochen. Und 5 Stunden nach dem Termin habe ich einen Anruf bekommen von der Klinik. Ja, ich habe mit der Leitung besprochen, du wirst nicht auf unsere Station kommen. Wir sind nicht für dich zuständig. So mit deinen Problematiken, das behandeln wir gar nicht. Und wir geben dir jetzt eine Nummer und die googelst du bitte nicht, du rufst da nur an, die wissen Bescheid, dass du da anrufst. Ich habe da natürlich direkt erstmal gegoogelt.
Das ist der psychologische Fall von, denk nicht an den blauen Elefanten. Warum sagt man, das hätte sie doch wissen.
Ich weiß es nicht. Also ich habe auch, ich habe es natürlich auch gepetzt.
Ja.
Tja, natürlich habe ich es gepetzt, weil Telefonie, als ich dann da saß. Die waren komplett entsetzt, nur so. Wie kann man nur so, du musst einem Menschen erst mal erklären, was das bedeutet. So, hier, das ist Täterprävention, hören Sie mir bitte zu. Das läuft so und so ab. Und es geht nicht darum, dass man sie erst als Straftäter sieht, sondern dass das Programm ist, das auf bestimmte Punkte eingeht, die sie brauchen. Gucken Sie sich vielleicht einfach mal an. Die ersten, so erste Stunde gegen 90 Minuten. Vielleicht ist es ja dann doch ganz nett bei denen. Und das hatte ich ja gar nicht. Ich habe gesagt, komm, das ist Täterprävention. Und dann bin ich meinen Trotzhaltung gekommen. Ich neige extrem zu Trotz. Ganz, ganz schlimm. Das ist ein ganz großer Punkt in der Therapie. Da sind auch einige Situationen entstanden durch den Trotz, die mir richtig, ja, unangenehm waren, weil ich dann damit konfrontiert wurde von der Therapeutin. Aber ja, ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich dann letzten Endes angerufen habe und gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe, weil ich tatsächlich dann immer noch niemanden gefunden habe, der mich behandeln würde. Ich hatte 2 Erstgespräche, aber das ist nichts geworden. So.
Lebst du heute in einer festen Partnerschaft?
Ja, seit kurzem.
Okay. Hast du das Gefühl, dass du dich da offen mitteilen kannst, was alle deine sexuellen Bedürfnisse angeht?
Ich lerne es nach und nach, weil sie das wissen möchte, aber nicht im Sinne von so pure Neugierde, sondern es geht ihr darum, dass Sexualität für uns beide schön ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ja, sie hat auch Sozialpädagogik studiert, also sie weiß auch irgendwo, wie sie auf mich eingehen muss. Sie macht es auch beruflich, mit traumatisierten Kindern zu arbeiten und kennt da die ein oder andere Verhaltensweise, die sich dann auch in meinem Verhalten widerspiegelt. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, sage ich jetzt mal. Auch wenn es immer wichtig ist, zu sagen, so hier, sie hat ihre Arbeit mit mir nicht nach Hause genommen. Sie behandelt mich nicht, sie ist nicht meine Therapeutin. Ja, es war ja auch sehr wichtig, dass ich überhaupt therapeutisch angebunden bin. So. Mhm. Sonst hätte sie sich nicht auf mich eingelassen.
Du hast vorhin davon berichtet, dass du mehr oder minder findest, dass die Gesellschaft das ganze Thema ablehnt und sagt, es wird in eine Schublade gesteckt.
Ja.
Bist du denn in solche Situationen gekommen, dass man dich das ganz knallhart spüren hat lassen, dass du nicht willkommen bist?
Ja, definitiv. Also vor allem online, klar, da habe ich die meisten Berührungspunkte mit dann. Da ist es auch Thema, da spreche ich ja darüber. Da habe ich, ja, die meisten Kommentare, die ich da bekomme, berühren mich jetzt gar nicht. Die bin ich so im Augenverdrehen und okay, gut, dann blockiere ich dich halt, weil ich so schlimm bin, dass du jetzt nicht drauf klarkommst. Es gibt aber auch Leute, die wissen ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Und ich weiß, sie drücken sie explizit deswegen, weil sie es nicht okay finden, dass ich dieses Thema Nekrophilie enttabuisieren möchte. Und dann kommen halt Sprüche wie, du hättest als Kind härter gefickt werden müssen. Also das ist dann schon hart. Das zieht dann sich auch schon immer ein paar Tage weg, damit klarzukommen. Und ich habe das dann auch bei der Polizei gemeldet, wenn sowas kam, ja.
Wie gehst du damit um emotional?
Ich glaube einfach damit, dass ich weiß, dass die Leute selbst oftmals getriggert sind durch eigene Traumata, durch eigenen sexuellen Missbrauch, vielleicht auch in denen sie sich teilweise gar nicht erinnern können und dann so heftige emotionale Flashbacks haben, dass sie halt so ausbrechen. Aber ja, zum einen bin ich therapeutisch angebunden und zum anderen habe ich meine Freunde, bei denen ich dann lästern kann, was ich auch brauche. Ich sage auch meinen Leuten so, lästern ist nichts Negatives, so muss raus. So, man soll auch mal Leute hassen dürfen, auch Fremde hassen dürfen, so wie die mich hassen und vielleicht brauchen die das in dem Moment, muss ich sie auch hassen. Und das ist okay. Wir hassen uns gegenseitig. Das ist auch wieder eine Verbindung, ne?
Würdest du denn sagen, mit der therapeutischen Unterstützung haben sich auch deine sexuellen Fantasien verändert?
Nee.
Die sind gleich geblieben?
Die sind gleich geblieben. Es ist ein bisschen weniger geworden, aber es liegt daran, dass es auch mein Therapieziel ist, dass die ein bisschen weniger Platz kriegen und die gesunde Sexualität ein bisschen mehr Platz bekommt. Das ist auch sehr anstrengend, weil das ist eine Umkonditionierung, die man da machen muss. Aber vom Inhalt her hat sich da nichts verändert. Also es gibt natürlich auch andere Sachen, die mit Nekrophilie zu tun haben, die ich erregend finde. Das ist nicht immer explizit dieses Szenario, das ist halt einfach nur das Beste. So das beste Szenario. Aber da hat sich nichts geändert, sondern es ist genauso erregend wie vorher.
Du hattest vorhin davon gesprochen, dass du ganz große Vertrauensprobleme hast. Wie lange hat es gedauert, bis du dich tatsächlich zu der Nekrophilie bekannt hast von Therapeuten?
Dass ich das Wort ausgesprochen habe, selbstständig. Ich glaube, 8 oder 9 Monate.
Und wie hast du dich dann gefühlt, als du es dann ausgesprochen hast?
Es war so eine Erleichterung und so ein Druck gleichzeitig tatsächlich. So, es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also, es stand die ganze Zeit im Raum und es wurde einmal schon ausgesprochen von der Therapeutin damals. Aber es war dann auch so ein ganz, ganz befremdliches Gefühl. Ich habe auch lange gebraucht, um explizit über meine Fantasien zu sprechen. Ich habe sehr lange um den heißen Brei gesprochen, so, aber es war okay. Also mein Therapeut hat gesagt, ich soll ja meine Fantasien schildern, soweit das möglich ist. Wenn ich gar nicht kann, das ist auch in Ordnung. Ich soll nur sagen, ob ich das Gefühl habe, ich könnte gefährlich werden oder so. Weil klar, jeder Psychotherapeut muss jeden Patienten einschätzen, ob er selbst- oder fremdgefährdend ist. Das kriegt man in der regulären Psychotherapie oftmals gar nicht so mit. In der Prävention halt schon mal, ja. Weil mit Marge mal ja angesprochen, weil es wichtig ist, da wird das Team dann sagen, so wie sie einen selbst einschätzen, der Psychotherapeutin entspricht, der schätzt einen ein und nochmal die Eigeneinschätzung, das alles wird dann zusammen betrachtet und ausgewertet. Und wenn dann irgendwas sein sollte, das muss man auch dann unterschreiben, und dann werden sie rechtliche Schritte einleiten.
Du sprichst ja öffentlich über dieses Thema.
Ja.
Gibt es denn auch Betroffene, die sich bei dir schon gemeldet haben?
Viele. Die kommen zum Großteil über die Direktnachrichten dann. Am Anfang, es waren sehr, sehr viele, die gefragt haben, so, wo kann ich hingehen, zu welcher Täterprävention, weil die sind irgendwie alle nur für Pädophilie und ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Und dann habe ich auch mein Projekt gestartet, so eine kleine Linksammlung, die ich ungehört getauft habe, wo ich die geht auch weiter, dass jeder, der mir was schickt, und die füge ich dann hinzu, sämtliche Täterpräventionsstellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesammelt habe. Und das schicke ich denen dann. Und da habe ich auch schon einige Nachrichten bekommen, dass die jetzt therapeutisch angebunden sind, dass sie jetzt Hilfe bekommen und dass es ihnen viel, viel besser geht. Also viele, die auch geschrieben haben, so hier, ich habe Fantasien und ich weiß nicht, wohin damit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich bei dir jetzt damit richtig bin. Und ja, ganz, ganz viel Scham. die mich dann auch gefragt haben, so, wie war das für dich? Und wie sind die da eigentlich genau? Wie läuft das genauer? Und deswegen spreche ich da auch sehr viel jetzt darüber, wie das da abläuft, wie man sich dabei fühlt, wie die mit einem umgehen. Weil ich einfach weiß, dass, ja, wenn ich mir erlaube, offen darüber zu sprechen und zu sagen, ja, es ist beängstigend, aber die sind total nett und so war das dann tatsächlich. So, das war meine, ja, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist, was tatsächlich passiert ist. Damit erlaube ich dann auch den Leuten, dasselbe zu tun. So. Und ich sehe das immer wieder in verschiedenen Lebensbereichen, wenn man sich selbst erlaubt, sich zu lieben und sich um sich zu kümmern und Dinge zu tun, wie in Therapie zu gehen, dann macht das sein Umfeld auch. Dann fangen wir auch an, weil es Normalität wird. Und weil die Scham wegfällt und diese Hürde wegfällt.
Beschäftigt sich Nekrophilie immer mit einer weiteren Person? Oder könnte es auch sein, dass es dich erregt, wenn du dich verletzt? Also verstehst du die Frage?
Ich verstehe, was du meinst. Ich wüsste jetzt nichts davon. Ich weiß nur, dass es immer um dann Fremde geht. Ich glaube, wenn es um eigene Verletzungen so geht, hat es wieder einen anderen Namen. Also es gibt definitiv paraphile Störungen, die sehr selbstgefährdend sind. Es ist auch so, dass jetzt im ICD-11 einige auch rausgestrichen wurden. Also Sadismus und Masochismus ist rausgestrichen worden. Auch Transvestiten, also Menschen, die einfach so sich gerne an zum Beispiel Männer, die sich in Frauenunterwäsche kleiden und das erregend finden, ist rausgestrichen bis zu dem Punkt, dass man sagt, es ist ein- oder fremdgefährdend oder es ist ein sehr großer Leidensdruck, dass es medizinisch relevant ist, das zu behandeln. Und dann wurde auch zum Beispiel der King-Community sehr viel freigeräumt, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel BDSM praktizieren, was ja immer im Konsens passiert und immer in einem gesicherten Rahmen, sonst ist es kein BDSM, die jetzt endlich nicht mehr so krass verurteilt werden, weil es nicht mehr als Krankheitsbild zählt.
Du hast vorhin gesagt, dass du dich häufig alleine gefühlt hast mit deinen Gedanken oder mit all dem, was dir sexuell gefällt. Hast du das Gefühl, dass sich das heute verändert hat?
Auf der Art und Weise schon. Also es ist mir nicht wichtig, mit anderen Betroffenen darüber zu reden. Da habe ich nicht so ein Interesse dran. Es hat für mich eigentlich tatsächlich gereicht, dass meine Therapeutin mich verstanden hat, dass sie gesagt hat, okay, es ist in Ordnung, es sind Fantasien, es sind keine Taten. Im Kopf darfst du alles ausleben, was du ausleben möchtest. Es tut niemandem weh. Und du darfst das genießen. Und ich habe es meinen Freunden gesagt und ihre Reaktion hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. So dieses, ha, okay, ja gut, tust dir niemandem weh. So dieses Selbstverständliche, das ist das, was mir am meisten geholfen hat. So dieses, ich bin ganz so der Freak. So jeder hat seine komischen Fantasien. Meine wären jetzt illegal, wenn ich sie ausleben würde und deswegen zählen sie als Störung. Aber es ist okay, dass ich diese Gedanken habe. Sie sind jetzt ein Teil von mir und sie dürfen auch ein Teil von mir sein. Wenn es irgendwann die Wissenschaft sagt, oh, wir haben jetzt übrigens doch eine Heilung, dann würde ich die tatsächlich auch annehmen. Aber es ist soweit okay, dass sie da sind.
Deine Mama oder deine Schwester, wissen die von deinen Fantasien?
Ja, eigentlich nur, weil sie mir auf Social Media folgen. Ich habe es dir nie persönlich gesagt.
Okay, weißt du, wie sie darüber denken?
Ich habe keine Ahnung.
Haben sie auch nie angesprochen?
Nein. Ich sage jetzt, in der Familie ist sie totgeschwiegen.
Ach, verrückt. Okay. Hattest du zu Beginn erzählt, dass du unter anderem auch an einer Essstörung gelitten hast oder immer noch leidest?
Also offiziell habe ich keine Essstörung mehr. Ich habe noch essgestörtes Verhalten und es kann auch sehr gut sein, dass das für immer so bleibt. Dass auch immer wieder so Gedanken da sind, immer wieder so ein bisschen Verhaltensweisen davon, aber offiziell erfülle ich nicht genug Kriterien, um zu sagen, okay, ich habe eine Essstörung. Aber ja, es hat ungefähr in meinem 10. Lebensjahr angefangen, dass ich Bulimie hatte. Und es ging so bis 22, ja, zu den letzten 4 Jahre weniger aktiv, so mit 19, also wurde es dann besser, weil ich dann auch therapeutisch angebunden war. Also ich hatte einen Therapeuten explizit für meine Essstörung. Ich war auch ein Privater, ich hatte ihn selber bezahlt, er war so teuer, aber er war grandios, er war wirklich gut. Weil ich bin da hingekommen, habe mich hingesetzt und dann hat er erstmal auch von sich selber erzählt. Und er hatte 25 Jahre lang Bulimie, bevor er sich Hilfe gesucht hat. Er hat dann erst mal erzählt, wie sein Leben jetzt aussieht und was er alles gemacht hat. Und es hat mir sehr viel gegeben, weil ich dann auch angefangen habe, von mir zu reden. Und die haben es erst mal so am Anfang sehr freundschaftlich und witzend erzählt, sonst die Sache auch aufzulockern und zu sagen, so, oh ja, und dann habe ich die und die Sachen geklaut, habe es so aus mich reingedrückt und habe dann quasi eine Party veranstaltet, das mit dem Essen, Kotzen. Und so, dann gab es schon diesen Schlüsselmoment, wo wir gelacht haben und hatten mich angeguckt, hat den Kopf schiefgelegt und gesagt, merken Sie eigentlich, wie gestört Sie sind, wie krank Sie sind? Und ich habe ihn angeguckt, er ist ein total perplex, weil ich habe immer gesagt bekommen, so, ja, andere haben eine schlimmere Essstörung als ich. Und ich hätte die Hilfe werden verdient, weil ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht krank genug. Und einer hat mich in Therapeut gesehen und gesagt, so, du bist krank genug. Und du hast diesen Platz hier verdient, du brauchst diesen Platz, wenn du das möchtest. Ja.
Wie kann ich dir denn deine Essstörung vorstellen? Seit du hattest Bulimie, die hast du ständig übergeben, über jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 12 Jahre? Ja. Wie war der Tagesablauf? Welche Mahlzeiten hast du bei dir behalten? Wie hast du deine Mahlzeiten überhaupt geplant?
Ich habe gar nichts geplant. Ich habe auch keine Kalorien gezählt. Ich habe schon versucht, weil Therapeuten immer meinten, Essgestörungen zählen ja Kalorien und das ist super wichtig und du musst dir Zeitschriften angucken und sagen, so willst du aussehen und du musst ein Zielgewicht haben, von wegen, wie dünn willst du werden. Das hatte ich eigentlich nie. Ich habe schon angefangen, weil das so erwartet wurde und weil ich ernst genommen werden wollte, habe ich mich so ein bisschen angepasst. Aber letzten Endes war meine Essstörung nicht von wegen, ich möchte dünn sein oder so. Darum ging es mir nie. Ich hatte es einfach geliebt zu kotzen. Das klingt so absurd, aber als ich 10 war, habe ich es einfach mal ausprobiert. Ich wusste, es gibt Bulimie. Ich wusste, es gibt Essstörungen. Ich war da aufgeklärt. Ich habe das gemacht, weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt. Und ich fand es total toll. Ich finde es total befreiend. Es hat so viel Druck von mir genommen, dass ich sofort süchtig danach war. So, ich war wirklich explizit süchtig danach zu erbrechen. Ich habe gegessen und getrunken, damit ich es wieder auskotzen kann. So, und ich hatte immer wieder meine Phasen, wo ich dann auch nichts anderes getan habe. So, es gab auch keinen Tag- und Nachtrhythmus mehr. Es gab ein, ich schlafe, weil ich erschöpft davon bin, gegessen und gekotzt zu haben. Und ich hatte dann auch eine Zeit lang so einen Schrank im Keller, den ich abschließen konnte. Und da drin habe ich immer so eine Rolle Mülltypen gesammelt, damit ich nachts nicht ständig die Klo Spülung betätigen muss. Und dann bin ich nachts also runtergegangen in den Keller, habe da eine Mülltüte gekotzt, habe die zugeknüllt und habe in den Schrank gelegt. Und am Ende der Woche musste ich den Schrank ausräumen, weil er voll war.
Hat das Umfeld von dir das nicht mitbekommen?
Oh doch, aber die konnten nichts machen. Ich habe auch vor denen gekotzt, war mir egal. Ich war so in meinem Film drin, dass ich gesagt habe, so, es ist mein Körper, es ist meine Hand. Ob ich jetzt mir eine Finger in den Haar stecke oder anderweitig erbreche, weil es gibt ja verschiedene Arten und Weisen zu erbrechen, ist meine Sache. Es geht niemandem was an. Und ich war auch, weil mich niemand sonst ernst genommen hat in dem Bezug auf die Essstörung, ganz lange in einer Community online. Und da wurde ich dafür voll gefeiert. War total toll. Und ich habe dann nur mit sehr vielen kranken Menschen darüber gesprochen. Ich war ja auch mal mit 14 in der Klinik. Da war ich ganz frisch in der Community drin und ja, ich wurde von der, also bei der Einweisung auf die Waage gestellt, die wussten, okay, Essstörung. Zu der Zeit dachten alle noch, ich wäre magersüchtig, weil ich nicht wollte, dass sie wissen, dass ich erbreche. Und sie guckt auf die Waage und hat gesagt so, auch wir hatten schon Schlimmeres, es eigentlich wurde auch schon noch das Gewicht. Und ich hatte ein Gewicht, das wenn man nach dem BMI geht, ich mein klar, man sollte sich jetzt nicht so dran festhalten beim BMI, aber wenn es um ein Höchstgewicht geht, noch so wie ein niedriges Gewicht, dann sollten die Alarmglocken läuten. Und ich hatte eigentlich ein Gewicht, wo man hätte sagen müssen, dass ich ins Krankenhaus gebracht werden sollte und zwangsernährt. Und das ist mir passiert. Ich habe auch in dieser Klinik keine Hilfe dafür bekommen, es wurde nicht ernst genommen, weil es gibt ja noch schlimmere, so noch dünnere Leute, die noch weniger essen als ich. Und ja, ich hatte in dieser Zeit keine einzige Therapiestunde. Ich habe keinen Essensplan gekriegt, nichts.
Boah, das macht mich richtig sauer, das zu hören. Boah. Ja. Das ist furchtbar, furchtbar einfach.
Ja, weil ich habe halt nicht dem Bild entsprochen, dass die von Essstörungen hatten. Die waren so veraltet in ihrem Denken, von wegen, ja, du wirst halt aussehen wie die Model im Fernsehen und aufstehen oder sowas. Und ich war so, nein.
Ist die Psychiatrie noch offen?
Ja, die gibt's noch. Oh, die ist auch umgezogen. Die ist umgezogen, kurz nachdem ich entlassen wurde. Ich wurde entlassen mit der Aussage, du warst jetzt 7 Wochen da, es ist der nächste dran.
Nee, das macht mich richtig sauer. Das mag daran liegen, wo ich arbeite. Ich arbeite in einer Psychiatrie für Kinder und Jugendliche. Und genau solche Jugendlichen behandeln wir. Und nee, das macht mich sauer. Das ist so unprofessionell. Ach, furchtbar. Wie ist denn deine Beziehung zum Essen heute? Oder lass dich anders fragen, wie ist deine Beziehung zum Kotzen heute?
Ich vermisse es. Ich vermisse es definitiv. Ich gebe mir größte Mühe, es nicht zu tun, weil ich mich immer wieder daran erinnere, was es bedeutet, was für Schmerzen ich eigentlich hatte. Das war mir zu der Zeit selbst gar nicht so bewusst. Erst im Nachhinein dann, als ich erstmals dann in einem stabileren Gewicht war und der nicht mehr so einen Nährwertmangel hatte, ist mir bewusst geworden, wie viel Schmerzen ich die ganze Zeit hatte. Ich habe einen super schlechten Duft bekommen. Ich war die ganze Zeit eigentlich immer so ein bisschen leicht blau angelaufen, weil ich so, ne, der Sauerstoff wird ja viel, viel schlechter transportiert. Und ich hatte wunde Füße. Die Fußsohlen waren teilweise offen. Ich hatte immer eigentlich Blasen an den Fußsohlen, an den Schulterblättern, zwischen den Knien. Und ich bin zu der Zeit noch geritten. Und deswegen habe ich bis heute Lagen an meinem Hintern, weil es natürlich alles aufgegangen ist, um drauf auf dem Pferd sitzen. Weil ich immer danach blute ich ja immer so zur Blutflecke.
Wie hat das, also ich kenne mich ja ein bisschen aus. Magensäure zerstört ja auch die Speiseröhre und die Stimmbänder. Inwiefern hat das eine Auswirkung auf dich gehabt?
Also meinen Zähnen geht's erstaunlich gut. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so viel erbrochen habe, dass da gar nicht so viel Magensäure drin war. Das hat sich selten richtig nach Erbrochenem geschmeckt, sodass es so bitter war oder sowas. Selten. So am Anfang mal eher, aber es hat einfach nach dem Essen geschmeckt, dass ich gegessen habe und durchgekaut halt. Und meine Stimmbänder waren so vorher schon ziemlich herzlich verkümmert. Ich hatte einen selektiven Mutismus, weil ich ja nur mit wenigen Leuten reden konnte und dann auch nur wenig reden konnte. Auch immer gebraucht habe, so eine halbe Stunde, bis ich überhaupt reden konnte. Und ich glaube, sie haben meine Stimme lassen hat einfach am Arsch. So. Ich weiß nicht, wenn ich längere Zeit lauter rede, dann ist es sehr anstrengend für mich. Und ich kriege dann auch Halsschmerzen, vor allem Schreien. So, wenn jemand anschreit, passiert es selten. Aber wenn es passiert, dann tut mir das weh beim Schwein. Und auch danach habe ich ein bisschen Halsweh. Und ich bin mittlerweile so ein bisschen überzeugt davon, dass ich auch so ein bisschen eine Atemstörung gekriegt habe, weil ich sehr, sehr dazu neige zu hyperventilieren, vor allem wenn ich versuche, lauter zu reden. Und ich merke das dadurch, dass ich halt mehrfach am Tag eigentlich Symptome davon habe, dass ich hyperventiliere, also dass ich dann kribbelige Hände kriege und kribbelige Füße und irgendwann fängt es an zu krampfen oder dann geht es schwindelig. Ja, und ich glaube, es kommt mit davon, dass ich einfach falsch atme.
Wenn du auf all das zurückblickst, was du schon geschafft hast, was würdest du sagen, wie geht's dir heute?
Also mittlerweile tatsächlich würde ich sagen, gut. Also ich habe super viel erreicht. Ich habe mehr erreicht, als ich je dachte. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, okay, du wirst so mit 16, 18 sterben und dann war es das halt. Hab mir entsprechend auch nie Gedanken über die Zukunft gemacht. Das hat mich ja gar nicht interessiert. Ich war ja mal hier um jetzt in meiner Bubble gefangen. Aber ja, ich würde mittlerweile sagen, dass ich schon ein Leben habe, worauf ich auf eine Art und Weise stolz sein kann, vor allem im Hinblick auf meine Vergangenheit, dass ich sehr viel erreicht habe und ja, mir auch darüber bewusst bin, dass ich das alles überlebt habe. So. Und ich mir auch bewusst bin, dass es alles nicht hätte sein müssen. So. Es muss nicht passieren, damit ich stark werde, damit ich der Mensch bin, der ich jetzt bin. So, ich bin dieser Mensch, trotz all diesen Dingen. Aber sie mussten nicht sein. Und darüber bin ich mir bewusst. So, ich habe es nicht verdient, dass das passiert ist. Ich habe es nicht verdient, dass mir diese Dinge angetan wurden, aber ich habe sie überlebt. Und das zeigt eigentlich so, dass ich mich sehr viel häufiger fürs Leben entschieden habe, als mir an der Zeit bewusst war.
Was würdest du Menschen empfehlen, die in der Situation sind, in der du mal warst, bezogen auf deine Essstörung oder den Missbrauch?
Wir sind nicht schuld daran. Wir müssen damit leben, weil andere Menschen uns das angetan haben, weil unser Nervensystem einfach auf das reagiert hat, was passiert ist. Also wir sind ja in einem Mechanismus gefangen von Überleben. So, also alles, was wir tun, ist Überleben. Jeder psychische Erkrankung ist dafür da, dass wir überleben. Und sie erfüllt erstmal in dem Moment einen Zweck. Und ich war lange Zeit nicht bereit dazu, ordentlich an meiner Erststellung zu arbeiten. Deswegen habe ich es auch erst sehr, sehr viel später getan. So, ich meine 9 Jahre später erst, dass ich aktiv was dagegen getan habe. Und so, ich habe gelernt, so, das Wasser wird nicht wärmer, nur weil man später springt.
Das ist ein sehr stehender Satz. Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Ich wünsche mir, dass ich weiter heile, dass ich weiter lerne, Liebe anzunehmen und Liebe zu geben und meinem Leben einen neuen Sinn gebe. So,
ja. Das sind mir auch. Danke dir, dass du dich geöffnet hast uns gegenüber und deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja.
Dankeschön. Und wir wünschen dir alles Liebe und alles Gute für dich und deine Zukunft.
Danke.
Hier noch eine Anmerkung. Wenn du von den besprochenen Themen betroffen bist oder Unterstützung benötigst, bitte zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hol dir Unterstützung bei professionellen Hilfseinrichtungen oder dir vertrauten Personen. Bis zum nächsten Mal bei Von Bohne zu Bohne. Du willst selbst bei uns dabei sein? Dann melde dich auf unserer Website oder unserer Social Media.